Radio Wuppertal 107.4, der Elbertalk.
Es ist 10 Uhr Elbertalk-Zeit. Das ist die Zeit für unser großes Interview am Sonntagvormittag. Heute bin ich da, Anni Stoßberg, und Bundesliga-Schiedsrichter Robin Braun ist bei mir. Guten Morgen, Robin, schön, dass du da bist.
Hi, guten Morgen. Ich freue mich sehr.
Wir haben uns ja aufs Du geeinigt vorher. Wie ist das denn auf dem Platz in der Bundesliga? Duzen die Spieler dich oder müssen die sagen, Herr Braun, was soll das mit der gelben Karte?
Situativ tatsächlich. Auf dem Platz ist es schon häufig das sportliche Du.
Das ist ja auch irgendwie ein bisschen netter, oder?
Weil ja, da habe ich jetzt persönlich auch überhaupt kein Problem mit.
Das passt. Obwohl du ja die Autoritätsperson bist. Ganz wichtige Frage noch, wenn man einen Bundesliga-Schiedsrichter hier im Studio hat. Robin, bist du mit dem Auto da?
Ich bin mit dem Auto da.
Wo hast du denn geparkt?
Sollte ich vielleicht nicht verraten.
Ja, der Spruch, Schiri, wir wissen, wo ein Auto steht, ist wahrscheinlich schon ein bisschen alt. Also können wir auf jeden Fall jetzt an den Schiri-Witz an der Stelle einen Haken machen. Kurz nach 10, ihr hört den Elbertalk hier bei Radio Wuppertal. Heute mit Robin Braun, der ist bei mir und Bundesliga-Schiedsrichter. Und er hat eins seiner wichtigsten Equipments quasi mitgebracht, nämlich seine Pfeife. Und er hat schon gesagt, es ist ziemlich laut, wenn er pfeift. Aber Robin, wir probieren das jetzt einfach mal. Pfeif doch mal diesen Elbertalk an. Ich finde, das ging jetzt. Aber so pustest du auch in die Pfeife, wenn es dann in der Bundesliga rangeht?
Ja, da kommt noch mal ein bisschen was dazu. Ich habe es jetzt ein bisschen zu drosseln, aber ja,
nicht, dass jetzt so irgendwer weggeflogen ist hier vom Radio oder im Auto. In dieser Saison, Robin, hast du deine erste Bundesliga-Partie geleitet. Das war am 29. Spieltag und ich würde mal sagen unverhofft, denn eigentlich warst du ja als sogenannter vierter Offizieller eingeteilt an der Seitenlinie, aber dann ist der eigentliche Schiri ausgefallen. Kommt vor, sehr selten, aber es kommt vor. Und dann ist das so, dann rückt nicht irgendwie ein Linienrichter nach und alle rücken auf, sondern der vierte Offizielle ist dann quasi der Einspringer für alle, die irgendwie, also wenn Linienrichter ausgefallen wäre, wärst du auch dran gewesen. Wie genau war die Situation? Erzähl mal, warst du da schon, das war ja in Hoffenheim, in Sinsheim im Stadion. Wie kurzfristig vom Spiel hast du davon erfahren?
Ziemlich kurzfristig. Am Ende ist die Entscheidung ungefähr 2 Stunden, 1:45 vor Anstoß gefallen. Klar, ich war auch schon am Tag vorher in Hoffenheim als Viertoffizieller auch aufgrund der Strecke. Das alles ganz normal, aber die Entscheidung ist wirklich musste sehr kurzfristig fallen.
Kurz zur Erklärung. Ich glaube, Benjamin Brandt sollte pfeifen und der hatte einen allergischen Schock, also wirklich was sehr kurzfristig. Ihm geht es auch gut, ihm ging es auch schnell danach wieder gut. Ja. Was ist dir denn durch den Kopf gegangen? Also ist dir das Herz in die Hose gerutscht oder, obwohl der Kollege krank war, hast du dich auch gefreut?
Es war erst so ein kleiner Schockmoment, weil man sich auch ein bisschen Sorgen macht um den Kollegen. Was ist da wirklich? Natürlich keine schöne Situation für ein Debüt. Ich habe aber ziemlich schnell geschafft, den Schalter umzulegen. Nach einer kurzen Aufregung habe ich mich aber einfach an meinen Abläufen geklammert, sage ich mal, die ich auch in der zweiten Liga habe. Bin dann schnell wieder in meinen Fokus gekommen und habe gesagt, komm Robin, mach heute nichts anders, dieselben Abläufe, und bin dann um 15:30 raus.
Vorher hast du aber hoffentlich noch eine WhatsApp an die Familie geschickt, dass sie sich nicht komplett erschrecken, wenn du da auf einmal 90 Minuten plus übers Feld rennst, oder?
Die Zeit war noch. Die WhatsApp musste schnell raus, ja.
Ich habe ja dein Debüt verfolgt, weil, wie gesagt, du hast das Spiel der TSG Hoffenheim gegen den 1. FC Köln gepfiffen. Und es ist ja auch kein Geheimnis hier, dass ich es mit dem FC habe. Und es war ja auch viel dabei. Es hätte ja auch ein entspannterer Samstagnachmittag für dich sein können. Aber wir hatten ein Handspiel, da musste der Videoschiri noch ran. Dann gab es einen Elfmeter, den Florian Kainz reingemacht hat. Dann gab es auch noch eine Rudelbildung. Es gab 4 Tore insgesamt, 2 davon in der Nachspielzeit. Unterm Strich, finde ich, hast du es gut gemacht. Wie ging es dir denn nach dem Spiel? Also ist da irgendwas von dir abgefallen? Hast du dir das hinterher nochmal angucken und dachte so, boah, also ein Debüt, das hätte auch ein bisschen entspannter ablaufen können.
Klar, mit dem Abpfiff fällt erstmal etwas von einem ab. Man hat auch direkt ein Gefühl, ist es gut gelaufen oder war das jetzt heute gar nichts? Das Gefühl hat man ziemlich schnell, auch natürlich aufgrund der Reaktion der Spieler, der Verantwortlichen. Deswegen erstmal Erleichterung, dann aber auch hat relativ schnell es eingesetzt, dass man erstmal realisiert hat, was heute passiert ist, dass man auf einmal sein Debüt da hat, unverhofft. Dann ein kurzes Blick aufs Handy, da war dann schon einiges los. Also die Resonanz war groß. Ja, und dann nach und nach, je länger der Apfel vorbei war, desto mehr kam dann, hat man es realisiert, was da passiert ist.
Resonanz ist groß, auch vom Heimatverein, das ist ja der SV 1910 Jägerhaus Linde. Waren da auch ein paar WhatsApps auf dem Handy?
Ja, einige. Also der Verein war da, ja, kann man schon sagen, auch mächtig stolz, jetzt jemanden zu haben, der in der Bundesliga vertreten ist. Also da waren einige Nachrichten dabei, auch von vielen, mit denen ich früher zusammen Fußball gespielt habe, klar.
Und du hast gesagt, anhand des Feedbacks von den Spielern hast du auch gemerkt, okay, das ist jetzt hier nicht in die Hose gegangen, das war wohl, hat alles geklappt. Wie kann man sich das denn vorstellen? Also kommen dann wirklich Spieler, Verantwortliche von den Vereinen dann nach dem Spiel und geben Handshake und sagen, ja, oder diskutieren dann nochmal was aus? Wie hast du das da erlebt?
Klar, auf dem Feld kommen viele Spieler schon zu einem, die Trainer bedanken sich, sagen kurz was zu der Leistung, schon ein kurzes Feedback geben sie. Es kommt auch immer wieder vor, dass danach in der Kabine das eine oder andere Gespräch noch stattfindet, dass man sich auch einfach mal fachlich über eine Situation austauscht, wo man unterschiedlicher Meinung ist oder ein Verantwortlicher auch einfach eine Erklärung zu einer Situation haben möchte in einem ganz sachlichen Ton. Da gab es jetzt in dem Spiel nicht viel, wo man fachlich unterschiedlicher Meinung war, aber durchaus das Feedback, das war in Ordnung.
Du bist jetzt 27 Jahre alt.
Korrekt.
Und Bundesliga-Schiedsrichter. Ja. Das ist ja ein Traum von sehr vielen, die sich entscheiden, irgendwie ins Schiedsrichter-Game einzusteigen. War das denn auch immer ein Traum von dir, das irgendwann in der Bundesliga zu machen?
Also natürlich, wenn man anfängt mit im jugendlichen Alter, hat man jetzt nicht unbedingt den Traum Bundesliga oder jetzt zweite Liga, in der ich hauptsächlich pfeife. Mein Ziel war immer, die nächste Liga zu erreichen, die nächste höhere Liga zu erreichen. Und daran habe ich mich quasi abgearbeitet, Schritt für Schritt. So im Hinterkopf war immer der Traum nach der großen Bundesliga-Bühne. Das stimmt schon.
Aber dann, also der muss ja auch im Hinterkopf sein, weil ich habe ja schon gesagt, das ist ja nicht so, dass alle, die irgendwie Schiedsrichter sind, Schiedsrichterinnen sind, dann in der Bundesliga landen. Und du hast angefangen, habe ich gelesen, 2009, das ist ja schon...
Stimmt.
Jugendliches Alter, ja. Was warst du, 12, 13?
13 war ich da.
Ja. Hast du die Spiele gezählt oder hört man irgendwann auf zu zählen, wie viel man da so pfeift?
Also mit 13 habe ich, glaube ich, nur ein Spiel gepfiffen. Eigentlich ist das Mindestalter 14 Jahre. Ich konnte die Prüfung zumindest schon mal machen, um den Schein zu haben. Wahrscheinlich komme ich in der Summe jetzt schon auf über 1000 Spiele.
Ja. Aber jetzt musst du mir mal erklären, du bist ja schon Fußballfan, ne?
Vom Fußball generell bin ich Fan, das stimmt.
Aber es ist ja schon dann eine Entscheidung zu sagen, okay, Fußball ist cool, aber ich renne auch dem Ball hinterher, aber ich renne auch den Spielern hinterher und spiele nicht aktiv mit, sondern pfeift das. Also wie ist das entstanden, im jugendlichen Alter zu sagen, nicht wie alle anderen in deinem Alter, die sagen, oh, wir wollen auf dem Bolzplatz kicken, sondern du bist dann derjenige, der auf die Regeln achtet?
Ich habe Fußball gespielt, ich habe mit 6 Jahren angefangen, Fußball zu spielen. Also das war immer die Leidenschaft und dann waren wir... 4 Spieler aus unserer Mannschaft damals bei Linde und haben gedacht, ehrlicherweise war ich nicht die treibende Kraft. Ich wurde gefragt, ob ich es mitmachen möchte und auch Schiedsrichter werden möchte. Da habe ich gedacht, ja komm, mach das doch einfach mal mit. Dann sind wir da zu viert hingegangen und haben den Schein gemacht. Und dann wurde nach und nach bei mir hat sich so eine Leidenschaft entwickelt.
Und wie ist das dann? Also du pfeifst Spiel für Spiel. Bewirbt man sich dann beim DFB? Wird man entdeckt? Also wie landet man dann wie du in der Bundesliga?
Es gibt ein Beobachtungssystem, also man kann sich das ähnlich vorstellen wie bei den Mannschaften, dass es am Ende eine Tabelle gibt von den Schiedsrichtern, die in dieser Klasse sind. Jedes Spiel wird beobachtet, da gibt es dann eine Bewertung in Form von schriftlichem, aber auch eine Punktzahl. Und dann schaut man am Ende, wer die beste Saison gepfiffen hat, wer Potenzial hat, wer den Aufstieg schafft.
Und was braucht es denn, also braucht es nur gute Bewertungen und gute Punktzahlen, um dann tatsächlich in der Bundesliga zu landen oder noch mehr aus deiner Sicht?
Ich glaube, es kommt schon auf ein Gesamtpaket an. Klar, die Leistung steht ganz, ganz oben, sind aber auch Fragen, wie die Perspektive ist, vielleicht aufgrund des Alters oder andere Gesichtspunkte. Aber ganz klar, oberster Punkt ist die Leistung.
Nun gibt es ja jetzt in der Bundesliga in der zweiten und auch in der ersten 34 Spieltage. Dann gibt es noch den DFB-Pokal. Das klingt ja nach einem ziemlich vollen Terminplan an einem Wochenende, an dem man sich ja wie andere vielleicht eher so ein bisschen entspannen möchte vom Job. Du bist als Jurist tätig, stelle ich mir jetzt auch nicht so unspannend vor. Wie ist das, wenn man so viel reisen muss am Wochenende durch ganz Deutschland?
Ich finde es insgesamt unfassbar spannend. Man sieht, man hat zwar nicht viel Zeit in den Städten, in denen man dann ist, aber man sieht durchaus was von den Städten. Und gerade jetzt als junger Schiedsrichter, man lernt neue Stadien kennen, die man noch nie gesehen hat. Also es ist ganz viel Abenteuer auch dabei, natürlich. Deswegen macht es mir unfassbar viel Spaß und deswegen empfinde ich es jetzt auch nicht als übel, am Wochenende irgendwo hinzureisen.
Ist das das Tolle am Schiri-Dasein oder ist es was anderes, was ja, das Beste daran ist, in der Bundesliga Schiedsrichter zu sein?
Wenn ich jetzt alles aufzähle, schaffen wir es nicht bis 11 Uhr. Nein, Spaß beiseite. Das ist was Spannendes. Klar, die Herausforderung immer wieder zu suchen, das ist eine Riesenherausforderung. Ist auch irgendwo eine Stresssituation, klar. Aber dann immer wieder zu sehen, dass man die gemeistert hat, ist ein cooles Gefühl.
Ich meine, dir gucken ja dann auch ein paar Leute bei der Arbeit zu. Mir reicht das ja schon, wenn ich hier jemanden im Studio habe, der oder die sieht, ob ich einen Knopf richtig drücke oder nicht. Bei dir sind es ein paar Tausend im Stadion und zigfach so viele vom Fernseher oder in den Zusammenfassungen. Gibt es denn irgendwas, was nicht so toll ist, daran Schiedsrichter zu sein? Irgendwas, was dir nicht gut gefällt, was besser sein könnte?
Klar, man bewegt sich immer in einem Spannungsfeld, wenn man Entscheidungen trifft. Gerade wenn man dann Entscheidungen vor einem Millionenpublikum auch trifft, so ist es ja letztendlich. Und die Entscheidung gefallen nicht, oder ist nicht jeder mit zufrieden, sagen wir mal so. Und das, der ein oder andere kommuniziert das auch auf eine Art und Weise, die eben nicht schön ist. Und klar, das ist die nicht so schöne Seite, dass man auch mal mit Dingen konfrontiert wird, die einem nicht gefallen.
Radio Wuppertal 107.4, der Elbertalk.
Zweite Halbzeit im Elber Talk. Heute ist bei mir Robin Braun, der pfeift als Schiedsrichter in der Fußball-Bundesliga. Und wir haben ja eben schon so ein bisschen übers Schiedsrichterwerden gesprochen. Und du hast ja als junger Robin angefangen, mit 13 hast du erzählt. Hattest du denn da irgendwie ein Vorbild, irgendwen, wo du gesagt hast, boah, das möchte ich auch machen? Gibt es jetzt vielleicht noch Situationen, wo man sich bei den alteingesessenen Schiedsrichtern was abschaut?
Interessante Frage. Tatsächlich hatte ich nie so ein richtiges Vorbild, also eine Person als Vorbild. Ich habe immer versucht, mir bei erfahrenen Schiedsrichter oder Schiedsrichterinnen immer ein bisschen was abzugucken und geschaut, passt das zu mir, kann ich vielleicht das übernehmen, kann ich das für mich mal mitnehmen, einfach mal ausprobieren als Schiedsrichter. Aber tatsächlich ein richtiges Vorbild hatte ich nie.
Das wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt, um Dennis Aitekin zu sagen, den hast du jetzt verpasst, Robin. Dennis Aitekin-Fan bin ich auch noch an dieser Stelle. Aber du hast gesagt, du holst ja ab und zu Tipps ab von denen, die das schon zigmal gemacht haben. Kann man sich denn dann auf so eine Drucksituation, das muss ja gar nicht in der ersten Liga sein, das ist ja auch schon in vollen Stadien in der zweiten und dritten Liga, kann man sich auf sowas vorbereiten oder geht das nur bis zu einem gewissen Punkt und den Rest muss man einfach erlebt haben?
Man kann sich schon auf einiges vorbereiten, man kann sich auch so ein bisschen was mental zurechtlegen, sage ich mal, was man immer wieder abrufen kann, einfach mal im Kopf auch ein paar Dinge durchgehen und sich einfach Gedanken machen, was kann passieren. Aber es gehört auch dazu, es kommen immer wieder überraschende Dinge und da muss man gucken, dass man das abhandelt, dann aber schnell wieder in seine gewohnten Bahnen kommt und ja, seine Muster wieder abruft.
Und ich würde jetzt einfach mal sagen, so als Schiedsrichter ist man jetzt nicht unbedingt die beliebteste Person in so einem Fußballstadion, geschweige denn auf dem Spielfeld. Wie nimmst du das denn wahr? Macht das was mit dir?
Nicht direkt, nein. Ich bin mir meiner Aufgabe bewusst, in der zweiten Liga, in der dritten Liga, überall. Da sind wichtige Entscheidungen zu treffen. Da sind schwierige Entscheidungen zu treffen. Und jede Entscheidung hat auch immer jemanden, diese Entscheidung wird gegen jemanden getroffen. Und das trifft dann nicht immer auf Zustimmung. Und klar kommt da auch mal Gegenwind. Das belastet mich aber jetzt nicht, sondern ist immer die Herausforderung, die ich dann auch suche, die fachlich richtige Entscheidung zu treffen.
In dem Moment ist es ja auch dein Job und ich nehme an, du und deine Kollegen sind auch froh, wenn so ein Spiel halbwegs glimpflich abläuft. Vielleicht es passiert nicht so viel. Gab es denn schon mal was, irgendwie was Lustiges, was Hitziges, was irgendwie passiert ist? Also bei der Partie, bei deiner ersten Bundesliga-Partie Köln gegen Hoffenheim gab es ja zum Beispiel eine Rudelbildung, wo dann, also für die, die es nicht kennen, wo dann verschiedene Spieler aufeinander hängen und sich so ja an die Gurgel gehen und dann ist so ein bisschen Geschubse und mal gucken, wie viel so ein Trikot aushält, wie elastisch der Stoff ist und dann ist auch wieder gut. War das bis jetzt das Schlimmste oder hast du schon mal was anderes erlebt?
Rudelbildung, es gibt ja auch solche und solche mit leichten Geschubse, wie du sagst, mal kurz am Trikot ziehen. Das kriegt man auch schnell aufgelöst. Es gibt aber durchaus auch Rudelbildungen. Und da hatte ich natürlich auch schon welche von in meiner Karriere, wo fast alle 22 Spieler aufeinander sind und Meinungsverschiedenheiten haben, sage ich mal so. Da bedarf es dann schon mehr Arbeit, auch mit den Kollegen von der Seite dann, um das aufzulösen. Und das wird dann immer unübersichtlicher und immer stressiger. Und es war aber jetzt noch nicht so in den oberen Ligen, dass es so gekommen ist, dass gegen uns dann in dieser Rudelbildung vorgegangen wurde oder dergleichen.
Abseits dessen, hast du schon mal was anderes erlebt auf dem Platz, was jetzt erstmal so in der normalen Fußballpartie nicht vorgesehen ist?
Schon mal einen verfrühten Platzsturm gehabt, erst jetzt zuletzt in der Drittligapartie, wo es um den Aufstieg ging. Hat man nicht ganz so oft, dass man noch nicht abgepfiffen hat. Und
wo war das?
Zuschauer in Osnabrück.
In Osnabrück,
Die den Drittliga-Aufstieg noch am Ende, den Zweitliga-Aufstieg geschafft haben. Aber auch das war alles friedlich, also alles in Ordnung. Es gab auch mal Situationen, wo die Zuschauer nach dem Spiel versucht haben, in unsere Richtung zu kommen, aber das konnte dann immer verhindert werden.
Mhm. Das ist ja auch so das Stichwort. Schiris werden ja oft angefeindet. Also ich weiß nicht, kriegt man das so mit auf dem Spielfeld, wenn dir da irgendwer mal was zuruft? Manche, also ich bin immer erstaunt, wenn ich im Fußballstadion bin, was da so manche für ein Organ haben und dann irgendwelche Sachen brüllen. Meistens Anweisungen für ihre Mannschaft, aber häufig auch irgendwie was Richtung Schiedsrichter. Meistens wird er ausgepfiffen und dann wird Schieber gerufen. Sind da auch schlimmere Sachen dabei? Hörst du das?
Einzelne Ausdrücke höre ich nicht. Nicht im großen Stadion. Das geht einfach in der Masse unter. Klar, wenn 80.000 Schieber rufen, dann bekommt man das auch irgendwann mit. Vor allem, wenn es länger als eine Minute ist. Ich fand es immer schlimmer. Oder ja, es ist auch ein Stück persönlicher auf den kleineren Anlagen, wo man dann im direkten Kontakt zu den Zuschauern auch mal kommen kann. Da hört man dann auch schon mal einzelne Ausdrücke.
Ja, das heißt, es wird, je höher man pfeift, sicherer einfach. Ne? So ein Fußballstadion ist ja einfach auch ein bisschen gesichert. Da ist ein bisschen was dazwischen, zwischen den Fans und so und einem selber. Wie bewertest du denn die aktuelle Lage? Es gibt ja immer wieder Ausschreitungen, jetzt zuletzt in der Euroleague zum Beispiel, dass José Mourinho den Schiri beleidigt hat, der das Euroleague-Finale gepfiffen hat. Der wurde dann auch am Flughafen aufgelauert. Man weiß jetzt nicht, wie schlimm, aber mir würde es, glaube ich, persönlich schon reichen, wenn mich da irgendjemand anquatscht jenseits des Platzes und mich da vielleicht nur verbal angeht. Wie ist die Situation gerade für Schiedsrichter?
Ich finde das ein ganz gutes Beispiel. Man muss sich schon bewusst sein, dass die Dinge, die ganz oben passieren, wo viel Fokus drauf ist, dass die irgendwann unten ankommen im Amateurbereich. Sei es nur positive Dinge, die sich abgeguckt werden, irgendwelche Ausführungen von Eckstößen, aber eben auch negative Dinge. Und wenn es oben im Profibereich immer mehr wird mit Unsportlichkeiten oder dergleichen, dann erkennt man irgendwann auch einen Trend in den unteren Ligen. Und was da teilweise im Amateurbereich ist, das ist schon grenzwertig und da ist ein Trend zu erkennen, den gilt es unbedingt zu stoppen.
Hast du eine Idee, wie? Also was könnten Verbände, was könnten Vereine machen?
Ich glaube, ein entscheidendes Vorgehen gegen diejenigen, die dann was gemacht haben, ist wichtig, aber auch präventiv mehr zu arbeiten. Da sind wir auf dem Weg, da wird viel gemacht, das ist schon so. Es gab jetzt in Wuppertal noch ein Deeskalationstraining, dass man vielleicht auch als Schiedsrichter Möglichkeiten hat, deeskalieren zu wirken, um sowas vorzubeugen. Aber ich glaube, da sind wir nicht an erster Stelle gefragt, sondern die Akteure in erster Linie. Die müssen sich bewusst sein, dass sowas nicht geht. Und das muss dann auch deutlich gemacht werden.
Vielleicht ist es nicht der Grund, aber ein Grund, warum vielleicht weniger Menschen sagen, ich möchte Schiedsrichter, ich möchte Schiedsrichterin werden. Also es ist ja auch über die letzten Jahre weniger geworden, dass da Leute nachkommen. Wie bewertest du das? Oder du kannst jetzt auch hier gerne Werbung machen für junge Menschen, warum man Schiedsrichter oder Schiedsrichterin werden soll.
Ja, klar, die Berichterstattung, die ist extrem wichtig über solche Vorfälle und es werden leider auch mehr, wenn man sich jetzt den Anteil anguckt, bei, ich glaube, 1,4 Millionen Spielen in Deutschland, ist es wieder anteilmäßig weniger. Also ich würde das nicht als Grund sehen, es nicht zu machen. Ganz im Gegenteil, das hat so viele tolle Seiten. Als Beispiel jetzt am vergangenen Donnerstag hatten wir hier in Wuppertal mit der Schiedsrichtergemeinschaft mit über 100 Leuten noch ein Saisonabschlussfest. Also es ist eine riesengroße Gemeinschaft. Wahrscheinlich sind wir das größte Team, die Schiedsrichter. Es gibt Turniere mit den Jungschiedsrichtern, die waren vergangenes Wochenende noch auf einem Turnier, haben da selbst Fußball gespielt gegen die anderen Kreise. Es ist wirklich eine Riesengemeinschaft. Allein das lohnt sich. Und die Aufgabe als solche ist unfassbar reizvoll. Also das ist ich sage mal, Schiedsrichter sein ist auch eine Lebensschule.
Du hast mir aber gerade schon gesagt, das heißt jetzt nicht, dass es die Beförderung war und du jetzt immer in der ersten Liga bleibst, sondern du bist jetzt erstmal in deiner Heimatliga quasi in Liga 2.
Genau, ich bin Zweitligaschiedsrichter. Das war eben die Situation oder der Situation geschuldet, dass ich da Viertoffizieller war, was ich auch in Zukunft sein werde. Und dass der Kollege ausgefallen ist, dass man dann eben einspringt.
Ja, also wechselt sich das dann ab? Wie sehen so deine Wochenenden aus? Bist du dann mal erster Schiri in der zweiten Liga, dann wieder vierter Offizieller? Wie kommt das zustande, die Zusammensetzungen und Paarungen?
Meistens ist es so, dass ich ein Zweitligaspiel habe, dann mal ein Drittligaspiel, dann bin ich vierter Offizieller in der Bundesliga. Das ist so ein Rhythmus, der ist nicht in Stein gemeißelt, aber in dem kann man sich so ein bisschen orientieren.
Vor der Saison haben wir ja alle schon einen ganz guten Überblick, grob, wer wann gegen wen spielt. Wie früh weißt du dann, ob du und wann du deine Koffer für Sinsheim, Köln, Berlin, Hamburg packen musst?
Bei uns ist es etwas kurzfristiger, es sind knapp anderthalb Wochen vorher, die wir Bescheid bekommen, wo es dann hingeht.
Ist ja dann auch nicht so, ich meine, also bei mir so am Wochenende, da ist da so einiges los, irgendwelche Festivitäten, Freundinnen und Freunde laden ein, da musst du dann wahrscheinlich sehr oft absagen und sagen, ja sorry, ich bin aber da leider gerade unterwegs. Wie kriegst du den Spagat hin? Wie schlimm ist das?
Ja, das muss man sich bewusst sein. Man ist irgendwo in einer Branche tätig, die auch der Unterhaltung dient. Und Unterhaltung findet oft dann statt, wenn andere frei haben. Fußball eben am Wochenende. Und dann treffen sie andere zum Fußball gucken. Aber da kann man dann nicht bei sein, wenn man selbst mit dem Fußball beschäftigt ist. Ist natürlich schade, wenn man mal irgendwelche Feierlichkeiten nicht mitnehmen kann, aber da ist auch großes Verständnis in der Familie oder bei Freunden da und deswegen ist das alles in Ordnung so.
Bei zu großer Sehnsucht können sie auch einfach den Fernseher anmachen, dann sehen sie dich dann da über den Platz oder an der Seitenlinie huschen. Jetzt sind wir hier in Wuppertal, da haben wir ja unseren WSV, die einen sagen den großen WSV. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass du da mal eine Partie des WSV leitest?
Ein Pflichtspiel werde ich nicht leiten. Also ein Spiel von einer Mannschaft aus der eigenen Stadt werde ich nicht leiten. Ich habe auch schon Testspiele vom WSV gepfiffen. Das wird sicherlich auch nochmal vorkommen. Aber wie gesagt, keine Pflichtspiele.
Ja, weil dein Herz doch ein bisschen für den WSV schlägt.
Nee, deswegen nicht. Einfach um auch die Neutralität nach außen zu wahren. Also man kann sicher sein, wenn ich ein Spiel vom WSV leite, dann ist mir das relativ egal. Da spielt dann Rot gegen Weiß oder Rot gegen Blau, wie auch immer. Da weiß ich, oder dann ist es mir egal, ob es der Wuppertaler SV ist, dass das meine Heimatstadt ist. Aber ich glaube, nach außen kann sich das schon mal anders darstellen. Deswegen, den Vorwurf möchte man sich auch gar nicht erst gefallen lassen.
Absolut. Jetzt hast du gerade schon gesagt, du würdest das dann ausblenden und würdest dich dann einfach an den Trikotfarben orientieren. Ist das denn in der Realität auch so? Also, dass du alles komplett ausblendest, jetzt gehen wir mal davon aus, irgendwann so eine Partie FC Bayern München gegen Borussia Dortmund oder Leipzig, also schon die großen Mannschaften aus Deutschland, dann blendet man komplett aus, dass da auch irgendwelche Superstars um einen rumflitzen?
Absolut, ja. Also man blendet natürlich nicht aus in der Spielvorbereitung, da setzt man sich sehr intensiv mit den Mannschaften auseinander, da setzt man sich auch mit der Saison sehr intensiv auseinander. Das natürlich, aber das darf nicht dazu führen, dass man voreingenommen ist. Und nee, das spielt für mich keine Rolle, wer da jetzt auf dem Platz steht, Superstar oder nicht, das spielt keine Rolle.
Für die jeweiligen Fans sind das ja eh immer die Superstars. Ja. Jetzt hast du gesagt, es ist nicht unbedingt, dass du jetzt immer regelmäßig in Liga 1 pfeifst, das kommt wahrscheinlich dann irgendwann. Hast du denn jetzt, weil du gesagt hast, du willst immer von Liga zu Liga, jetzt ist ja in Deutschland die erste Bundesliga die höchste Spielklasse, hast du denn jetzt noch irgendwelche Träume oder wie du sagst, im Hinterkopf, was du mal pfeifen willst, also zum Beispiel internationale Spiele oder mal bei großen Turnieren, EM, WM, also schielst du da so ein bisschen Richtung FIFA?
Das will ich natürlich jetzt nicht aus dem Hinterkopf ausgraben. jetzt, die Ziele sind natürlich da, man hat Ziele. Es ist während der Saison jedes Spiel einfach gut zu leiten, von Spiel zu Spiel denken. Kostet jetzt 3 Euro.
Kannst du mir gleich geben.
Genau, sehr gut. Von Spiel zu Spiel denken, aber natürlich auch den nächsten Schritt im Blick zu haben und darauf hinzuarbeiten, ehrgeizig zu sein und alles dafür geben, dass man vielleicht den nächsten Schritt irgendwann schafft.
Dann drücke ich dir dabei auf jeden Fall die Daumen, Robin. Dankeschön. Und vielen Dank, dass du da warst, dass du eines der wenigen spielfreien Wochenenden hier bei uns, bei mir, bei Radio Wuppertal im Studio verbracht. Wann geht's wieder los?
Jetzt Anfang Juli geht für uns die Vorbereitung wieder los mit Trainingslager und Ende Juli, Anfang August dann für mich persönlich, je nachdem, an welchem Spieltag man eingesetzt wird.